Wie Gott auch unsere Schwächen gebraucht, wie Gott auch meine Schwächen gebraucht, inspiriert zu diesem Thema hat mich meine Hand. Und sie hat mich auch erinnert an eine Geschichte, die vor einiger Zeit durch die Presse ging. Eine junge Mutter im Osten Chinas steht nichts Böses ahnend vor ihrer Haustür und plötzlich kommt aus heiterem Himmel ihre Tochter auf sie zugeflogen. Die Tochter war aus dem 5. Stockwerk, aus dem Fenster oder vom Balkon runtergeflogen. Die Chinesenmutter sieht ihr Kind, streckt blitzschnell die Hände aus, die Arme aus, fängt ihr Kind auf, rettet ihrem Kind das Leben. Ich habe mir mal von der ebenfalls chinesischen App DeepSeek ausrechnen lassen, welche Kraft auf die Arme der Mutter eingewirkt hat. 15 Kilo, 5. Stock. Und DeepSeek hat lange gerechnet und mir alles vorgerechnet, was man da berücksichtigen muss. Was glaubt ihr denn? Welches Aufprallgewicht traf die Arme der Mutter? In Kilo. Weiß niemand, deswegen könnt ihr euch auch nicht blamieren. Aber schätzt einfach mal. 100? 800? 200? Schon ganz gut. Also zwischen 250 und 450 Kilo, je nachdem, wie viel Abbremswirkung auch ihre Arme da gezeigt haben. Ich weiß nicht, wer hier die Schwarzeneggers sind in der Gemeinde. Habt ihr mal 250 Kilo gestemmt? Ich gehe ins Fitnessstudio, aber 50 Kilo, die reichen mir eigentlich schon als Herausforderung. Der chinesischen Mutter wäre vermutlich nicht in den Sinn gekommen, als ihre Tochter da angeflogen kam, sich zu überlegen, bin ich stark genug? Habe ich genug Muckis? Schaffe ich das? Es war ihr Kind. Was blieb ihr anders übrig? Natürlich hat sie die Hände ausgestreckt. Das würde jede Mutter machen. Es ist unglaublich, wozu auch schwache Menschen in der Lage sind, wenn der Instinkt der Liebe sie bewegt, ihre Arme auszustrecken, um zu helfen, um zu retten. Und woher kommt eine solche Liebe? Woher kommt eine solche Kraft im rechten Augenblick? Ich denke doch einmal von dem, der allen Chinesen Müttern und ihren Töchtern geschaffen, der sie geschaffen hat, uns erschaffen hat, der selbst die Quelle der Liebe ist und diese Liebe auch in seine ganze Schöpfung hineingelegt hat. Und für mich ist diese Chinesenmutter ein Bild für das, was Paulus uns als Wort des Auferstandenen zuruft, mitgeteilt hat, im 2. Korintherbrief weitergibt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein Wort, das ihm selber, dem Paulus, zugesprochen wurde, als er einmal wieder in einer ganz, ganz schwierigen, vielleicht verzweifelten Lebenslage war. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, heißt es dazu, ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Aber damit mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen. Was für ein Bild, was muss er ausgehalten haben? Und man hat viel darüber spekuliert, was dieser Stachel im Fleisch des Paulus eigentlich gewesen sein könnte. Manche sagen, vielleicht war es eine große Schwäche, vielleicht war er Epileptiker. Andere sagen, vielleicht war es einfach irgendeine Charakterschwäche, die ihn zu schaffen gemacht hat. Vielleicht war er Choleriker und hat selbst immer wieder unter seinem aufbrausenden Wesen gelitten. Alle Spekulationen natürlich. Entscheidend ist nur dieser eine Satz, Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und was hat dieser so viel geplagte Mann, verfolgte Mann, alles ausgehalten? Wie oft Schiffbruch erlitten, gesteinigt worden, verfolgt worden, gehasst worden? Und was hat er alles bewirkt als der bedeutendste Missionar der Christenheit? Ohne falsche Bescheidenheit, sagt Paulus selber, einmal mit Blick auf die anderen Apostel in 1. Korinther 15. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich denke auch an Ludwig Hofacker, der bedeutendste Erweckungsprediger Württembergs. Die Menschen sind damals teilweise bis zu 6 oder sogar 8 Stunden gelaufen, um die Predigten dieses Mannes zu hören. Eine Strecke. Und dann wieder zurück. Die Pfarrer in den umliegenden Kirchen haben oft vor leeren Bänken gepredigt. Dabei wartete auf die Predigthörer von Hofacker nicht immer nur freundliche Worte. Ihr Ehebrecher, hört's, ihr Trunkenbolde, hört's, ihr Diebe, ihr Fresser, ihr Flucher, ihr losen, ihr gottlosen Leute. Und das zu Neujahr 1823. Möchtet ihr so begrüßt werden in ein neues Jahr hinein? Und trotzdem, seine Predigten haben 51 Auflagen erfahren, werden heute noch mit viel Gewinn gelesen. Steht natürlich auch ein bisschen anderes noch drin. Dieser Mann hat ungefähr 8 Jahre als Prediger gewirkt, davon aber nur 4 Jahre effektiv, weil er so viel krank war. Mit 22 hat er sich in Tübingen bei einem Sturz in der Klinikumsgasse eine so schwere Kopfverletzung zugezogen, dass er sich nie wieder davon erholte. Und sein ganzes Leben gepeinigt war von Nervenleiden, von unterschiedlichen Krankheiten, von Tuberkulose, von Wassersucht, an der er schließlich dann auch starb. Mit 30 Jahren, aber seine Predigten wirken heute noch nach. Aber Hofacker hatte keineswegs nur körperlich große Schwächen. Und das wissen die allerwenigsten, dass er auch ein geistlich sehr angefochtener Mann war. Wir haben oft so ein Bild von den Großen der Christenheit, die von einem Hosianna zum Halleluja wandeln, zu einem Praise the Lord, zum anderen von wegen. Einmal sagte Hofacker, haltet euch fest, dass er in seinem ganzen Leben nur 3 Stunden völligen Frieden und den ganzen Genuss des Heils in Jesus gehabt habe. Und lange Zeit hat er jeden Abend die Angst, ob er in die Hölle kommt oder in den Himmel. Und doch hat er letztlich durch all diese körperlichen und geistlichen Anfechtungen hindurch erfahren, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und auch bei ihm war die Gnade eben stärker als die Anfechtungen. Und ich denke, was für ein Zuspruch, auch für uns, wo eben auch die Zeltkirche vor der Tür steht und hoffentlich viele, vielleicht sogar alle sich fragen, was könnte vielleicht mein Beitrag sein? Manche trauen sich vielleicht gar nichts zu, aber es gibt für jede Gabe dort auch einen Dienst. Auch mit unseren Schwächen können wir dienen. Es gibt so viele Dienstgruppen, es fehlt überall noch an Leuten. Allein schon für den Zeltaufbau fehlen Leute. Und wir brauchen dann noch viele, die da mithelfen, die sich einbringen. Eine so attraktiv aufgemachte Veranstaltung ist ja wirklich eine ganz große Chance, Menschen zu erreichen. Allerdings zeigt auch die Erfahrung, egal wie groß die Veranstaltung ist, wie toll die Veranstaltung ist, wie voll das Zelt wird, es wird einfach nur ein Happening ohne Nachhaltigkeit bleiben, ein schönes Unterhaltungsprogramm, ein Wellnessprogramm, wenn nicht das Persönliche dazukommt. Wenn nicht der Dienst der Einzelnen, die einladen, die beteiligt sind, die veranstalten, mit dazukommt. Ein gutes Programm alleine bekehrt noch keine Menschen. Wir sind ja wirklich als Einzelne gefragt, ob und wie wir einladen, wie wir Beziehungen aufbauen, wie wir Menschen Gutes tun, wie wir ihnen irgendwie auch im Alltag dienen, auf irgendeine Weise glaubhaft machen, dass Jesus eben nicht nur ein Zeltthema ist, sondern dass er auch einen Einfluss auf unseren Alltag hat, auf unser Verhalten, auf unser Dienst, unsere Bereitschaft, mit anderen Menschen umzugehen, ihnen zu helfen. Als Christen müssen wir dabei überhaupt nicht perfekt sein und in allem irgendwie ein Vorbild. Nein, sondern wir müssen glaubwürdig sein. Und glaubwürdig sind wir dann, wenn wir ehrlich sind, auch mit unseren Schwächen. Und sie eingestehen, zugeben. Nicht schönreden, rechtfertigen, wie immer. Und was nun die konkreten Dienste in der Gemeinde anbelangt, so möchte Gott natürlich, dass wir zunächst mal unsere Stärken einsetzen. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist klar, ruft uns Petrus zu im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Das ist natürlich das Erste, unsere Stärken. Dafür hat Gott sie uns ja gegeben. Weil wir nur dann gerne dienen und lang nachhaltig dienen können, wenn wir auch wirklich das, was Gott uns geschenkt hat, einsetzen. Und das machen wir dann in der Regel auch gerne. Und für uns war deswegen auch in der Matthäusgemeinde immer ganz wichtig, Dienstseminare anzubieten, Gabenseminare anzubieten, gabenorientiert zu arbeiten, Menschen nach ihren Gaben einzusetzen und nicht einfach dort, wo eine Lücke zu stopfen ist, den ersten Besten, der nicht gleich einen Schritt zurück macht, zu greifen und sagen, wir brauchen dich dafür, ob du es kannst oder nicht. So wollten wir nicht arbeiten. Und vor allem haben wir auch versucht, eine Kultur gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung zu fördern. Eine Kultur auch der Rückmeldung, wo man einander sagt, das hast du gut gemacht. Wir können auch so viele Gabenseminare machen. Das Wichtigste ist, dass wir einander zusprechen. Aber im heutigen Thema geht es ja mal nicht um unsere Stärken und Gaben, sondern darum, wie Gott uns auch mit unseren Schwächen gebrauchen will. Und jeder von uns hat ausgeprägte Schwächen, behaupte ich mal. Und Paulus sagt auch in 2. Korinther 4, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, sprich in Gefäßen aus Ton. Und Ton kann eben schnell auch Risse bekommen, Sprünge bekommen. Dass Gott auch schwache Menschen liebt, das wissen die meisten hier vermutlich, das gehört ja zum Kern der frohen Botschaft. Aber das Wort meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, bedeutet noch mehr, nämlich, dass wir auch unsere Schwächen nicht als allzu großes Unglück ansehen sollten. Gott hat vielmehr zugelassen, dass wir diese Schwächen haben, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, dass wir es alleine hinkriegen könnten. Damit hängt auch zusammen, warum Leute, die ganz besonders große Gaben haben, irgendwo besonders leuchten und scheinen, auch ganz besondere Schwächen haben. Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Das ist so. Gott will damit unsere Egos ausbalancieren, uns vor Arroganz bewahren. Und Gott lässt auch unsere Schwächen zu, damit wir aufeinander angewiesen sind. Dass wir einander brauchen, einander helfen, einander dienen, ergänzen. Nur so entsteht überhaupt Gemeinschaft. Ich glaube allerdings, dass viele von uns damit ein Problem haben. Denn wir wollen ja gerne unabhängig sein. Eines der ersten Dinge, die ich im Ruhestand gemacht habe, war, dass ich mir einen Werkzeugkeller eingerichtet habe mit allen Maschinen, die ich vielleicht mal brauchen könnte. In der Schamba meiner Frau, die wollte, dass ich eine Hütte neu mache und so, da bräuchte ich nicht alle möglichen Gerätschaften. Ich hätte auch zum Nachbarn hingehen können. Aber da macht man sich irgendwie abhängig. Da sagt er vielleicht nein. Oh, die Maschine geht kaputt. Oder wenn das Auto kaputt ist, wenn es keine Eier mehr im Kühlschrank gibt, was machen wir? Gehen wir zu Nachbarn? Früher hat man es gemacht im Dorf und so. Dorfgemeinschaft ist deswegen auch immer was Besonderes gewesen. Aber selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Aber Unabhängigkeit fördert eben auch Einsamkeit. Das ist die andere Seite. Deswegen sind viele in unserer westlichen Gesellschaft sehr viel einsamer als Menschen in Ländern, wo sie gar nicht das Geld haben, sich einen eigenen Werkzeugkeller einzurichten. Und darum hat Paulus auch das Bild vom Körper für die Gemeinde gebraucht. Weil Gott ja schon in der Schöpfung gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gemeinschaft ist von Anfang an Gottes Auftrag an uns Menschen. Im Körper zeichnen sich auch unsere Gliedmaßen ja nicht nur darin aus, dass sie irgendwas besonders gut können, sondern dass sie die meisten Dinge nicht können. Die Augen können sehen, vielleicht auch blinzeln, aber was können die Augen sonst viel? Mein Ohr kann hören, manche können mit ihren Ohren auch wackeln, aber was kann man sonst mit den Ohren anfangen? Gut, Gleichgewicht, Innenohr und so, das auch noch. Und selbst das Sehen und das Hören funktioniert ja nur deswegen, weil die entsprechenden Signale und Reize weitergeleitet werden über die sensiblen Nervenbahnen, das zentrale Nervensystem, und dann an die motorischen Nervenbahnen weitergeleitet werden. Nur so funktioniert der Körper. Und sogar die absolute Schaltzentrale unseres Körpers, das Gehirn, ist sowas von abhängig, von allem drumherum. Für die Auswertung, Ausführung der Impulse völlig auf die anderen Glieder des Körpers angewiesen. Und ich glaube, angewiesen zu sein und anderen zu dienen, weiterzuleiten, das Nervenbahnen, das macht den Körper ja erst funktionsfähig. Und das macht auch jede christliche Gemeinschaft aus. Und sogar Jesus selbst war von Geburt an angewiesen auf andere. Das ist ein Aspekt, über den man nicht so oft predigt. Jesus ist immer nur der Gebende. Jesus hat auch gerne empfangen. Jesus hat nicht nur gedient, er hat sich auch dienen lassen. Die Krippe war geborgt. Obwohl Josef als Zimmermann hätte vielleicht auch eine hingekriegt. Die Boote, mit denen Jesus immer wieder auf dem See Genezareth war. Geborgt, ausgeliehen. Der Esel, mit dem Jesus an Palmsonntag in Jerusalem einritt, geborgt. Und beim Thema Steuer für den Kaiser musste Jesus sich eine Münze leihen, um seinen Punkt illustrieren zu können. Und auch beim Thema Tempelsteuer wurde das Geld dafür hingenommen, um das zu illustrieren und die Tempelsteuer zu zeigen. Ja, das sollte man zahlen. Woher hat er das? Petrus geschickt, musste fischen gehen und da war eine Münze im Maul vom Fisch drin. Geschichte, die gar nicht so viele kennen. Jesus nahm für sich und seine Jünger ganz selbstverständlich auch die finanzielle Unterstützung von anderen in Anspruch. Unterstützung von wohlhabenden Frauen. Lukas 8, Vers 3. Jesus ließ sich sogar von einer stadtbekannten Sünderin salben, die in eine reine Männergesellschaft, im Haus ausgerechnet eines Pharisäers, die Füße von Jesus gesalbt hat, hat sich gar nicht getraut, seinen Kopf zu salben, mit ihren Tränen genetzt hat, mit ihren Haaren abgewaschen, die Füße. Was für ein Dienst. Jesus hat sich an diesem Dienst gefreut. Einander dienen, das macht Gemeinschaft aus. Ob mit unseren Stärken oder mit unseren Schwächen oder auch mit unseren Tränen. Gott lässt unsere Schwächen auch deswegen zu, damit wir immer wieder aufs Neue auf ihn schauen. Und nicht hochmütig werden. Denn das ist auch in christlichen Kreisen durchaus eine Gefahr. In unserer Familie sagen wir immer, dass man Puff, Puff macht, Puff ab. Dass man sich präsentieren will, zeigen, was wir alles Tolles zu bieten haben in unserer Gemeinde. Ich denke an Pfarrkonvent, da waren wir Pfarrer in Bad Münster-Schwarzach und saßen abends in einem Biergarten. Wunderbarer Abend, viel Grün um uns herum, lauer Wind. Und dann fing einer zu erzählen, was alles so Tolles in der Gemeinde und mit den Gottesdiensten und so. Und ich merkte, dass es eine Atmosphäre von ein bisschen Rivalität entstand. Jeder sich überlegt, was habe ich da zu bieten? Was kann ich dagegen halten? Und auf einmal entstand so ein bisschen eine Atmosphäre von Distanz. Und plötzlich fing jemand anders an zu erzählen, wo er gerade kämpft, wo er rudert, wo etwas nicht gut läuft. Und wo es etwas nicht gut ist mit den Gottesdiensten. Und dann sagte einer, ich finde das sowas von gut, dass du dich getraut hast, es so offen zu sagen. Ich finde, wir sollten gegenseitig einander immer mal wieder besuchen in den Gottesdiensten, einander Feedback geben, einander sagen, was gut gelaufen ist und auch helfen, wo etwas nicht so gut gelaufen ist. Und so war ein neuer Dienst geboren. Wo wir uns trauen, auch über unsere Schwächen zu reden, da entsteht Verbundenheit, da entsteht Gemeinschaft. Wo wir immer nur über unsere Stärken reden, was wir alles so toll machen, da entsteht Rivalität, entsteht Distanz. Klar, dürfen und sollen wir auch stolz sein auf unsere Gemeinde, uns freuen an dem, was gelingt, selbstverständlich. Aber ich glaube, ihr kriegt den Punkt. Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt und einen anderen wichtigen Grund, warum Gott unsere Schwächen zulässt. Denn eigene Schwächen helfen uns ja auch, Verständnis für die Schwächen anderer aufzubringen. Schwache Menschen sind oft Menschen, die besonders gut mit ihren Mitmenschen mitfühlen können. Und in Jesaja 53 wird über den Gottesknecht gesagt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und ein kleines Stück weit trifft es auf unsere eigenen Wunden auch zu. Nämlich, dass Menschen auch in unseren Wunden Heilung finden können, nämlich wenn es um Heilung von Verletzungen geht, Heilung von seelischen Schäden. Und hier zeigt die Erfahrung, dass oft der wirkungsvollste Dienst aus unserer größten Verwundung heraus entstehen kann, geboren werden kann. Ich denke, in unserer Essenthaler Gemeinde, wo ich früher gearbeitet habe, da wirkte eine Frau als Mitarbeiterin mit, die mit ganz tiefen Verletzungen mit einer völlig kaputten Familie, kaputten Ehe, zu einem unserer Segnungsgottesdienste kam. Wir waren irgendwie miteinander ins Gespräch gekommen, in einem anderen Ort. Und dann wollte sie mal zum Segnungsgottesdienst kommen. Sie wollte abladen. Sie war so klein, als sie zu uns kam. Und heute ist sie eine ganz große Seelsorgerin in der Gemeinde. Sie hat ein solches Herz für schwache Menschen, für Menschen, die ausgegrenzt sind. Für kaputte Familien, da kann sich hineinversetzen. Ich denke, eine andere Frau im hohen Alter, durch Bombennächte so traumatisiert, dass sie heute noch nach Einbruch der Dunkelheit Probleme hatte, wenn nur das Telefon klingelte. Also sie meldet sich auch nie mit Namen, hat eine kaputte Ehe hinter sich, war später schwer krebskrank. Aber sie hatte ein solches warmes Herz, war ein Riesensegen für die Gemeinde, für Konfirmanden, die immer wieder bei ihr eingeladen waren, zu Cola und Chips. Und dann war es schließlich die Frau, die unsere Sekretärin, die früher sehr skeptisch war mit allem, was mit Glaubenskursen und Evangelisation zu tun hatte, zum Glauben geführt hat. Und die dann ein anderer Mensch war. Für diese einen, denn auf einmal ein Segen war, die Glaubenskurse. Frau an der Schaltstelle der Gemeinde, eine hingegebene Jüngerin Jesu. Oder wer könnte Alkoholkranken besser helfen als jemand, der selber mal gepackt war von dem blauen Dämon? Wir hatten auch einen, Bibelstunde lange geleitet hat, alkoholkrank, alkoholabhängig gewesen früher. Gott hat ihn rausgeholt. Er hat Verantwortung übernommen im Blauen Kreuz, gedient mit dem, was mal seine große Schwäche war. Die wichtigste Botschaft, die wir weiterzugeben haben und der wertvollste Dienst, den wir in einer Gemeinde leisten können, hat oft mit unseren Erfahrungen größter Schwachheit und Hilflosigkeit zu tun. Und niemand anders als Hudson Taylor, der Gigant in der Mission, hat einmal gesagt, alle Giganten im Dienst Gottes waren eigentlich schwache Menschen. Sie konnten am meisten weitergeben, weil seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Kleine Quizfrage zwischendurch. Wer waren eigentlich die zwei stärksten Menschen, natürlich Männer, in der ganzen Bibel? Die zwei stärksten. Was würdet ihr sagen? Was? Samson, Nummer eins. Nummer zwei? Dankeschön. Samson und Goliath, die zwei stärksten. Was haben die beiden fürs Reich Gottes beigetragen? Samson hat ja nur Unfug im Kopf gehabt. Füchse da, Schwänze zusammengebunden, durch Weizenfelder gejagt. Und Goliath, naja, vielleicht hat er schon ein bisschen was beigetragen, weil sein trauriges Ende zeigt, dass die Kleinen auch über die Großen siegen können, wenn sie klug sind und die richtige Waffe in die Hand nehmen und vor allem Gott vertrauen. Gott kann aus den größten Tiefpunkten und Schwachpunkten in unserem Leben eine Quelle von Segen machen. Wenn wir bereit sind, anderen nicht nur mit unseren Stärken, sondern auch mit unseren Schwächen zu dienen. Ich denke an mich selber. Meine Schwiegereltern haben mich früher, als ich noch im Studium war, für völlig ungeeignet gehalten für das Pfarramt, weil ich ein absoluter Introvert war, überhaupt nicht auf Menschen zugehen konnte. Oh, wie will Johannes da Pfarrer sein? Gott sei Dank hat Gott mir eine Frau geschenkt, die ein extremer, extravertierter Mensch ist, auf jeden wildfremden Menschen zugeht und sofort ins Gespräch ist, und die hat mich mein Leben lang im Pfarramt gecoacht, gezeigt. Also sie hat schnell gemerkt, diesen Mann kann man nicht alleine auf eine Gemeinde loslassen. Da muss ich ihm schon helfen. Unser Dekan wollte sie tatsächlich, hat schon überlegt, ob man sie nicht als dritte Pfarrerin noch bezahlen müsste, weil sie so viel dann auch in der Gemeinde selber gemacht hat. Ja, ein Gottesgeschenk für mich. Und es ist nicht etwas, sie hat nie meine Persönlichkeit geändert, aber sie hat meinen Dienst ermöglicht. Und für introvertierte Menschen ist es nicht einfach, manche Dienste. Ich war zuständig mal für das größte Krankenhaus in Ehingen, wo ja auch die Ambassadors mal waren und gesungen haben, früher Jugendchor von hier. Da musste ich jeden Donnerstag von Zimmer zu Zimmer gehen, wo immer so vier Leute so lagen, und mit jedem ins Gespräch kommen, mit jedem beten. Und es ist für einen introvertierten Menschen furchtbar, nur furchtbar. Nicht, weil ich nicht gerne bete, das tue ich sehr gerne. Nicht, weil ich nicht gerne ins Krankenhaus, ja, gehe ich ja nicht so gerne. Aber diese Situation, da sind Menschen, die kenne ich nicht. Und gleich vier Stück in einem Zimmer. Und ich muss auf alle zugehen. Das war für mich schrecklich. Fix und fertig. Immer am Donnerstagnachmittag, fix und fertig. Ich konnte nichts anderes mehr machen. Daran merkt ihr, das ist nicht so ganz einfach, wenn man Schwächen hat, denn zu dienen. Und trotzdem, dadurch, dass Gott mir eine Frau geschenkt hat, die so viel in die Gemeinde eingebracht hat, die mich gecoacht hat, war es dann doch möglich, manches zu bewirken in der Gemeinde. Oder ich war auch jemand, der nie mit Geld umgehen konnte, von Haushalt keine Ahnung hatte. Und dann wurde ich von den Hessentalern gewählt, in der größten Gemeinde des ganzen Bezirks zum geschäftsführenden Pfarrer. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie haben den Bock zum Gärtner gewählt. Ja, was mache ich damit? Ich habe von Haushalt keine Ahnung, brauchte mir auch niemand was davon erzählen, beibringen, hoffnungsloser Fall. War immer eine Niete in Mathe und alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Außer Bio habe ich ganz gern. Ja, ich musste delegieren. Ich musste Menschen vertrauen, ich musste loslassen. Ich habe in Kirchengemeinderatssitzungen dafür gesorgt, dass Finanzen immer als letztes dran kamen und als erstes immer die geistlichen Themen, Gemeindeaufbau, Gottesdienst, diese Themen waren immer als erstes dran und nicht wie bei fast allen anderen Gemeinden. Zuerst Haushalt, zuerst das wichtige Geld. Und die Kirchengemeinderäte haben sich sowas von gefreut, dass sie eben nicht mehr darüber abstimmen mussten, wie die Tür angestrichen werden soll oder welches Fenster wohin kommt, dass es alles delegiert wurde. Dann haben ihnen die Sitzung wieder Freude gemacht und jeder von ihnen war dann auch bereit, selber die Andachten zu übernehmen. Reihum in den Klausuren, bei den Sitzungen. Und ich konnte mich wirklich auf das konzentrieren, wofür Gott mich dann wirklich begabt hatte, was ich konnte. Den Gemeindeaufbau. Entscheidend ist aber, dass wir auch wirklich dienen wollen. Dass wir dienen wollen. Was ist ein Diener? Das ist jemand, der nicht sich hinstellt und sagt, worauf habe ich heute eigentlich Bock? Was würde ich gerne machen? Sondern einer, der weiß, hat den Auftrag, anderen zu dienen. Jesus selbst hat sein ganzes Leben, sein Denken, sein Handeln, sein Herzschlag, den Grund seines Kommens zu uns Menschen in diesem einen Wort zusammengefasst, denen. Des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene. Heute ist Palmsonntag. Die Menschen in Jerusalem jubelten damals Jesus zu, weil sie dachten, dass er jetzt angeritten kommt, um ein prächtiges Königreich aufzubauen. Und die Mutter von Johannes und Jakobus hatte ja schon die Plätze für ihre beiden Prachtbuben, wollte sie ja schon reservieren, zur Rechten und zur Linken. Der König braucht ja auch Minister und die saßen natürlich rechts und links vom König. Und die Menschen erwarteten ein Schloss voll mit Dienern, Pracht und Herrlichkeit. Und das sagt Jesus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ritt an Palmsonntag nicht Richtung Schloss, er ritt Richtung Kreuz, um uns zu dienen. Amen.